Es ist zum Staunen, dass sich der lebendige Gott mit uns heute Morgen abgeben will. Einer der Psalmbeter sagt, und damit möchte ich heute Morgen den Gottesdienst als Gruß beginnen: Wie teuer ist Gott deine Güte, dass sterbliche Menschen im Schatten deiner Flügel Zuflucht finden. Wir wollen das Lied von der Güte Gottes singen, das schon teilweise unbekannt geworden ist und Württemberg doch so einen Platz hat. Wie groß ist des Allmächtigen Güte? 485, die Verse 1 bis 4. Und nun wollen wir mit Gott reden im Gebet. Ich bitte, dass einige unter uns beten. Herr, nun legen wir dir auch noch in der Stille all das hin, was uns bewegt, jeden für sich, wenn wir das dir jetzt in der Stille sagen. Herr, dir sei Dank, dass wir bei dir Zuflucht haben. Amen. Ich lese ein Wort Jesu nach Lukas 12. Jesus sprach zu ihnen: Niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach: Es war ein reicher Mann, dessen Feld hatte gut getragen. Und der dachte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun? Ich habe nicht, wo ich meine Früchte hinsammle. Und sprach: Das will ich tun, ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darein sammeln all mein Korn und meine Güter und will sagen zu meiner Seele: Liebe Seele, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre, habe nun Ruhe, iss, trink und habe guten Mut. Immerhin ein Mann, der noch weiß, dass er eine Seele hat und der noch um Ruhepausen weiß. Aber Gott sprach zu ihm: Du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wes wird sein, das du bereitet hast? Und dann fügt Jesus hinzu: So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich für Gott. Dann singen wir vom Lied 218, Sonne der Gerechtigkeit, die ersten drei Verse. 218. Wir haben das letzte Mal in unserer Reihenpredigt über das Leben Abrahams gehört, wie dieser sich trennt von seinem Onkel Abraham. Es gibt ja Leute, die fahren ein Leben lang einfach mit anderen Glaubenden mit. Und sie kommen nie zur eigenen Entscheidung und nie zur eigenen Klarheit. Und lesen wir weiter, wie es dem Lot erging in Sodom und Gomorra. Kapitel 14, Vers 1. Es begab sich zu der Zeit, des Königs, Amraphel von Sineach, Arjochs des Königs von Elasach, Kedor Laomers des Königs von Elam und Tidals des Königs von Völkern. In Zwischenbemerkung muss man das alles lesen. Wir unterschlagen es gern, aber sollen wissen, die Bibel will historisch korrekt erzählen. Sie will uns keine Märchen erzählen, das sind wahre Geschichten. Dass sie Krieg führten mit Bera, dem König von Sodom, und mit Birscha, dem König von Gomorra, und mit Shinab, dem König von Adma, und mit Shemeboch, dem König von Zeboim, und mit dem König von Bela, das ist Zoar. Diese kamen alle zusammen in das Tal Siddim, wo nun das Salzmeer ist. Denn sie waren 12 Jahre dem König Kedor Laomach untertan gewesen, und im 13. Jahr waren sie von ihm abgefallen. Darum kamen Kedor Laomer und die Könige, die mit ihm waren, im 14. Jahr und schlugen die Rephaiter zu Ashtaroth Kanaim und die Sussiter zu Hamm und die Emiter in der Ebene Kirjatim und die Horiter auf dem Gebirge Seir bis El Paran, das an die Wüste stößt. Danach wandten sie sich um und kamen nach En Mishpat, das ist Kadesh, und schlugen das ganze Land der Amalekiter, dazu die Amoriter, die zu Hatzezon und Tama wohnten. Ja, die alten Kupferminen später, das ist alles, also heute zwischen Totem Meer und dem Roten Meer. Kadesh ist die letzte Wüstenstadt. Da zogen aus der König von Sodom, der König von Gomorra, der König von Adma, der König von Zeboim und der König von Bela, das ist Zoar, und rüsteten sich zu kämpfen im Tal Siddim. Mit Kedor Laomer, dem König von Elam, und mit Tidal, dem König von Völkern, und mit Amraphel, dem König von Sineach, und Arjoch, dem König von Elasach, 4 Könige gegen 5. Das Tal Siddim aber hatte viele Erdharzgruben. Noch heute wird am Toten Meer, das an der Stelle ist, wo das Tal Siddim früher war, wird ja viel Asphalt gewonnen, dieses Erdharz. Das ist eines der bedeutendsten Ausfuhrgüter Israels jetzt geworden. Der ganze Geruch, der dort über dem Toten Meer liegt, von diesem Erdharz, das also heute noch nur über das Meer nun gewonnen wird. Und die Könige von Sodom und Gomorra wurden in die Flucht geschlagen und fielen da hinein, und was übrig blieb, floh auf das Gebirge. Da nahmen sie alle Habe von Sodom und Gomorra und alle Vorräte und zogen davon und nahmen auch mit sich Lot, Abrahams Brudersohn, und seine Habe, denn er wohnte in Sodom, und zogen davon. Da kam einer, der entronnen war, und sagte es Abraham an, dem Hebräer, dem Ausländer, der da wohnte im Hain Mamres, des Amoriters, des Bruders von Eschkol und Anach. Diese waren mit Abraham im Bund. Als nun Abraham hörte, dass seines Bruders Sohn gefangen war, wappnete er seine Knechte 318 in seinem Hause geboren und jagte ihnen nach bis Dan und teilte seine Schar, fiel des Nachts über sie her mit seinen Knechten und schlug sie und jagte sie bis nach Hoba, das nördlich von der Stadt Damaskus liegt, also in Syrien heute, ein ganzes Stück ist er danach. Und er brachte alle Habe wieder zurück, dazu auch Lot, seines Bruders Sohn, mit seiner Habe auch die Frauen und das Volk. Herr, erkläre du uns dein Wort und deine Geschichte mit uns. Amen. Wenn man abends vor der Tagesschau sitzt, dann ist das jedes Mal wieder eine Fülle neuer Ereignisse. Wenn man morgens die Zeitung aus dem Briefkasten holt, dann staunt man, was in einem Tag alles an Wichtigem geschieht. Sensationelles. Dort ist ein Baby entführt. In Argentinien gab es eine Schießerei am Flugplatz, als der Perron kam. Dort ist ein Erdbeben. Hier ist ein Flugzeug abgestürzt. Aufregende Nachrichten. Revolutionen und Kriege. Und wenn man nun all die Nachrichten zusammennimmt von einem Jahr, es gibt eine große Bilanz. Und wenn man nun alle Nachrichten von 10 Jahren zusammenfügt, oder die wichtigsten Nachrichten eines Jahrhunderts, eine Reihe, ja noch mehr jetzt die ganzen wichtigen Ereignisse der gesamten Weltgeschichte, dann ist das ein interessantes Thema, mit dem man sich beschäftigen muss. Und ich verstehe, dass einer sagt, warum beschäftigt ihr euch eigentlich hier auf der Kanzel immer nur mit dem Schicksal eines Menschen? Das ist mir zu individualistisch. Ihr müsst doch das Thema der Weltgeschichte entfalten. Da geht's doch um große Ereignisse. Da ist doch heute etwas anderes dran an der Tagesordnung. Wenn ihr in die Zeitung hineinschaut, wenn ihr Tagesschau hört, da ist doch was anderes dran. Ich finde das aber so großartig, dass die Bibel den Mut hat, die Bedeutung der Tagesordnung der Welt außer Kraft zu setzen. Diese wichtigen Tagesereignisse, die uns beschäftigen, die werden einfach auf die Seite geschoben, weil sie unwichtig sind. Ach, die sind interessant und wichtig. Aber die Bibel interessiert sich für noch Wichtigeres. Denn das, was in der Welt passiert, das ist die Schau, die die Bibel hat, das ist im Grund immer nur das alte Lied. Und die Weltgeschichte ist eine Kette von Krieg und von Tränen, von menschlichen Bemühungen, von Aufstieg und von Niedergang, von ganz großen geistigen Leistungen, von Kulturen, die werden und die wieder zerbrochen werden und verschwinden. Von Menschen, die sich freuen können und die auch plötzlich wieder an dieser eigenen Geschichte ihres Lebens zerbrechen. Verstehen Sie, wenn das die Bibel nicht zum Thema ihres Berichtes macht, dann nicht, weil sie keine Augen dafür hat. Wir sehen das ja heute ganz deutlich an diesem Bibelabschnitt, wie plötzlich die Weltgeschichte hier hereinreicht in die biblische Heilsgeschichte. Das hängt ja ganz eng zusammen. Wir können das Leben Jesu gar nicht anders hören, als dass wir von Pontius Pilatus und von der Römerherrschaft und vom Kaiser Augustus wissen. Das gehört mit dazu. In dieser Welt ereignet sich Gottes Heilsgeschichte. Aber sie wird plötzlich zweitwichtig. Sie bekommt einen anderen Stellenwert, weil unterstrichen wird und gesagt wird, was Gott aus dem Leben eines Menschen macht, das ist aufregend, das ist neu, das ist sensationell. Und deshalb ist das aktuellste Predigtthema, und es lohnt sich, dass Sie heute Morgen da sind und alles andere zurückgestellt haben. Es wäre töricht, wenn man das nicht täte. Man ist betrogen, wenn man nach einer anderen Rangordnung lebt. Man bekommt keinen Blick für die Ereignisse der Welt, wenn man nicht das zuerst entdeckt. Das Aufregende ist, dass Gott in dieser Weltgeschichte, wo so große Ereignisse und wilde Geschichten geschehen, dass er dort mit Menschen etwas Nagelneues macht. Etwas ganz anderes, etwas, was in der Weltgeschichte sonst überhaupt nie mehr vorkommt. Dass er einem Menschen einen Lebenssinn und ein Lebensziel gibt. Und das ist der Abraham, der in dieser wilden Weltgeschichte drin lebt, geborgen, mit einem Boden unter den Füßen, um ihn her brandet das Weltgeschehen, und er lebt in einer ganz großen Ruhe. Das wirft ihn nicht um, deswegen wird er nicht nervös, sondern er ist der sogar noch in dieses Weltgeschehen hineingreifen kann, weil er weiß, was Gott mit ihm vorhat. Ein Mensch, der vom Plan Gottes weiß, der sich von Gott führen lässt, der ist in dieser Weltgeschichte das aufregendste Thema. Und wir haben ihn heute nur am Rande. Wir haben den Lot, und der ist gleichsam das Gegenstück, ein Mann, der diesen Ruf Gottes für sich selbst noch nie entdeckt hat. Vielleicht ist er mit manchem von uns ganz ähnlich. Er weiß von Gott, er war ein Stück weit sogar den Weg Gottes mitgelaufen, aber wenn es drum geht, dann zeigt sich gewogen, zu leicht befunden, mit den Tagesereignissen schwimmt er auch davon. Sein Leben hat keinen festeren Grund und kein anderes Fundament. Darf ich mal geschwind unterbrechen? Ich werde immer wieder angesprochen, dass man mich so schlecht versteht. Das liegt an mir, wenn ich Silben verschlucke. Geben Sie doch ein Zeichen, wenn Sie nicht verstehen können. unterbrechen Sie mittendrin und nicht nach der Predigt, dass es nicht verloren geht. Es gibt in dieser Welt, dass Gott die Hand abzieht. Und wo Gott seine Hand abgezogen hat, da bestimmen Menschen das Weltgeschehen. Menschen mit all ihren guten Plänen, aber auch in dieser Welt, da ist Gott gewichen. Da gibt es diese furchtbaren Kriege. Und da gibt es einen Stalingrad. Und da gibt es Ungerechtigkeit und Barbarismus. Da gibt es Tyrannei und alles, was diese Welt in sich schließt. Haben wir mehr für unser Leben? Haben wir die Hand Gottes gefasst? Ich möchte heute nur über zwei Dinge reden. Zuerst einmal ein Bruder in Not und das andere, wir sind stärker als wir ahnen. Ein Bruder in Not. Der Lot ist in diese Welt hineingerutscht, von der Gott gewichen ist. Es war unverdiente Güte seines Lebens, dass er einen Onkel hat, der ihn so lange an die Hand nahm. Und so viele unter uns, und ich meine, es sei die Geschichte meines eigenen Lebens, dass wir es frommen Eltern zu verdanken haben. Oder Leitern einer Jugendgruppe, die uns an der Hand genommen haben. Dass wir das überhaupt nie erlebt haben, was eine Welt ohne Gott ist. Der Lot zieht eines Tages fasziniert in diese Welt. Seine Augen haben ihm die Schönheit dieser Welt gezeigt. Mit den Augen hat er sie gesehen. Diese Reichtümer, diese Städte, hier kann man es zu was bringen. Wir haben das letzte Mal gesagt, der Lot war ein Realist, ein junger Mann unserer Tage. Und wer von uns lässt sich das nicht anstellen? Wir sind alle Menschen, die Augen haben. Und wir sehen diese Welt mit dem ganzen Glanz, was sie bieten kann. Und ich verstehe junge Menschen, wir denken da besonders auch schon an unsere jungen Konfirmanden, die im Grunde denken, was ist denn das? Was habt ihr denn hier von Glanz zu bieten? Sieht doch so arm aus. Draußen wird mir sausende Leben versprochen. Uns Glück und Reichtum und da kriegt man Befriedigung und Erfolg und Ehre. Was habt denn ihr schon zu bieten? Draußen gibt es Schau, da kann man Staat machen, aber was habt ihr denn schon zu bieten? Das hat den jungen Lot gepackt. Es hat ihn nicht gestört, dass diese Leute von Sodom böse waren, warum auch schon. Hauptsache, ich bin gut, ich bin recht, ich bin brav, ich glaube an Gott. Auf einmal passiert das Schreckliche, es begab sich. Diese Welt ohne Gott hat ihre eigenen Gesetze. Und die Geschichte wird dort ohne Gott gemacht. Und dann ereignen sich Kriege. Und das geschieht so einfach. Mir nichts, dir nichts. Das ereignet sich eben. So wie in unserem Leben solche Katastrophen sich ereignen. Warum kommt so ein Unglücksfall vor? Warum kommt plötzlich diese Krankheit, gegen die es noch kein Heilmittel gibt? Warum kommt das denn plötzlich vor, dass es Wirtschaftskrisen gibt und dass Menschen ihren Beruf verlieren? Warum gibt's denn das plötzlich? Armut und Hunger? Warum denn? Warum gibt's denn Kriege? Warum schlägt denn ausgerechnet die Bombe in diesem Haus ein und hat dort alles weggerissen? Eine ganze Reihe von uns hat das ja noch bewusst miterlebt, was das heißt, Kriege und was das mit sich bringt. Diese fünf Könige hatten sich losgerissen von dem Kedorlaomer und wollten keinen Tribut mehr zahlen. Eine typische Geschichte, wie sie in der Welt sich so ereignet. Und der Kedorlaomer hat eine geschickte Bündnispolitik gemacht. Und er rächt sich nun, um seinen Tribut wieder zu holen. Und dann werden diese Stadtkönigtümer dort im Tale Siddim besetzt. Das ist ein ganz normales Gesetz dieser Welt, dass Gewalt gegen Gewalt steht. Es gibt so viele, die fragen in den Häusern, warum Gott das zulasse. Ja, ganz einfach, deshalb lässt Gott das zu, weil diese Welt Gott nicht will. Will doch Gott nicht. Und dann lässt Gott diese Welt hantieren und Politik machen. Und dann werden Kriege geführt. Sehen Sie, das ist ja nicht das, was die Bibel sagt, sondern das ist, was die Weltgeschichte sagt. Dass man hineinzieht mit den besten Plänen für sein Leben und das ganze große Glück machen will und am Ende der Betrogene ist, weil man mitgerissen wird. Und dann auf einmal sehen wir den Lot da mit drin. Er hat so schön sein Häuschen aufgebaut dort in Sodom. Es war alles so nett, wie man seinen Hausrat zusammenträgt und wie man die Bilder an der Wand aufhängt, ein Bücherregal hinmacht und Blumenstrauß auf den Tisch stellt. Es wird alles so nett und plötzlich wird diese ganze schöne Welt umgeworfen. Wir machen alles so schön ein Leben und wollen das zusammenbasteln und wundern uns, wenn das plötzlich zerbricht. Nicht Gott macht das. Die Welt macht das. Menschen machen das. Krankheitsmächte machen das. Und dieser Lot wird mitgezogen und mitgerissen. Und wir sehen ihn dann, wie er als Sklave offenbar, nun da soll er verkauft werden, oder was als Kriegsgefangener mitgezogen wird, bis hinauf nach Damaskus, nach Syrien, unter diesen Beutestücken, die dieser Kedor Laomor wegschleppt. Ein Bruder in Not. Haben wir dafür ein Verständnis und schmerzt uns das, wenn ein Bruder, einer, der eigentlich zu uns gehört, der ein Stück weit in unserer Jugendgruppe da war, ein Familienmitglied. Jetzt denkt doch bitte nicht gleich an die dritte Welt. Denkt doch mal an eure Familie, das ist dein Bruder, dein Onkel. Da war einer, der war doch auch mal mit dabei. Da waren doch Leute, die saßen doch mal neben uns da hier und hörten das Wort Gottes. Und sie standen auch unter dieser großen Verheißung des Aufbruchs, wie dieser Lot. Und dann eines Tages, da sind sie weggezogen. Nicht weil sie was Böses wollten, sondern bloß weil sie ihr Leben zimmern wollten. Das ist nicht sündig, nicht gemein, nicht hässlich, nicht schmutzig. Aber dann sind sie drin umgekommen. Da waren Mächte, die stärker waren und die sie bestimmt haben. In dieser Welt ohne Gott sind wir wehrlos und schwach. Das ist doch das Tragische unseres Lebens. Wir wollten natürlich alles ganz anders. Wir wollten den Weltfrieden. Wir wollten das Gute. Wir wollten die Gerechtigkeit. Aber dann kommen diese Mächte, die wirklich in der Welt bestimmen. Und die prägen unser Leben so ganz, ganz anders. Betrogen steht dieser Lot da. Mit den Augen war er fasziniert, aber mit seinem Leib badet er's aus. Ich las bei Paul Humburg, dem Schriftausleger, dem Präses der bekennenden Kirche im Dritten Reich, ein gutes Wort. Er sagte, das Schiff gehört ins Wasser, aber nicht das Wasser ins Schiff. Dass wir als Christen der Welt leben, ist klar. Und dass ein Lot auch mitten in dieser Welt stehen muss, ist auch klar. Aber dass es so gefährlich ist, dass das Wasser ins Schiff eindringt. Und dass dieser Lot geprägt ist von dem, was in der Welt einen faszinieren kann. Und dass er davon sein Leben prägt. Und ich sehe bei mir, man kann sich davon gar nicht freihalten, wenn man nicht wie Abraham den Ruf Gottes deutlich hört. Und in sich eine andere Lebensfüllung hat. Weil man weiß, ich folge dem Plan meines Gottes, der mich bestimmt und der mich kommandiert. Du sollst ein Segen sein. Das erste war ein Bruder in Not, mitgerissen in dieser Weltgeschichte, von Mächten getrieben und gejagt. Das zweite, wir sind stärker als wir ahnen. Da kam einer und sagte es Abraham an. Erlaub mir wieder, dass ich ein wenig psychologisiere, ich tue das so gern. Ich stelle mir das so vor, aus dem, wie das in unserem Leben so geschieht, und ich meine, dass das alles so ähnlich ist. Ich hätte mir denken können, dass der Abraham sagt, wie der kommt und sagt, lieber Bote, jetzt möchte ich dir mal was sagen. Der Lot hat mir es auch nicht glauben wollen. Jetzt muss er es fühlen. Gottes Mühlen malen, langsam malen, aber trefflich fein. Lieber Bote, verstehst du? Bekehr dich bei Zeiten. Hätte Abraham doch sagen können, wäre doch richtig gewesen. Ich möchte das nicht karikieren. Hätte er auch sich zurückziehen können und sagen, hoffentlich dient es diesem Lot zur Besserung. Hoffentlich reift er in dieser Tiefe. Ist doch gut. Hätte sagen können, es wäre schon ein bisschen schlechter Charakter gewesen, aber geschieht ihm ja ganz recht. Er hat mir es ja nicht glauben wollen, jetzt soll er sehen. Wer nicht hören will, muss fühlen. Es gibt lauter so schöne Worte dafür. Sie können das ausmalen, was man alles sagt und was wir in solchen Situationen sagen. Jetzt ist es zu spät. Der Abraham war ein Mann des Glaubens. Wissen Sie, was Männer des Glaubens sind? Wir gebrauchen das so leicht, wir glauben. Das heißt für den Abraham, dass er jetzt, als die Weltgeschichte gesprochen hat, seinen Bruder Lot nicht loslässt. Im Gegenteil. Und dann hole ich ihn raus. Ja, wie will er das denn machen? Er ist doch ein ganz schwacher Mann. Er ist doch ein Ausländer. Er kann in den politischen Fragen nicht mal seines Landes mitsprechen. Was will denn er schon erreichen? Der Glaube fragt nicht hin und her. Der Glaube kümmert sich nicht um Hindernisse. Der Glaube hängt sich an den Befehl Gottes. Und der erste Befehl ist, dass man einen Bruder nicht loslässt. Es war ja bloß ein Neffe. Aber der christliche Bruderbegriff geht weiter. Denken Sie jetzt mal beim Bruder wieder nicht an die dritte Welt. Ich weiß, dass wir Brüder über dem Sternenzelt müssen lieber Vater wohnen, die ganze Welt vereinen. Aber ich glaube, dass das doch nicht echt gemeint ist. Denn das ist so billig zu sprechen mit dem, wo man sich gar nicht vereinen kann. Fangen Sie mal hier an, Bruderschaft zu leben. Mit den Menschen, die um Sie her sind. Und dann leben Sie das in einer ganzen Verbindlichkeit. Und da weiß der Abraham, ich lasse ihn nicht los. Da kann kommen, was will. Ich muss ihn herausholen. Und er sieht voller Schmerzen, was dort mit diesem Lot geschehen ist. Das ist tatsächlich etwas, was er nicht geahnt hat. Dass in dieser Welt die Mächte stärker sind. Das, was wir lange Zeit in unserem Leben nicht glauben wollten. Das, was junge Leute nicht verstehen, wo sie über uns lächeln und wo sie sagen, was hast du denn schon? Warum bist du denn so eng? Und wir können es ihnen nicht sagen. Man kann manchmal nur wie Abraham dastehen und warten, bis man sieht, wie sie in tiefe Schuld und Verstrickung geraten. Und dann da sein und sie herausholen. Es ist ganz schwer, dass man manchmal bei jungen Leuten nichts machen kann, bis sie süchtig geworden sind, bis sie in die schlimmsten Abhängigkeiten geraten sind, weil sie es nicht glauben konnten und nicht glauben wollten, dass man ohne Gott zum Sklaven der Mächte wird, dass man mitgezogen wird, die binden einen, die schleppen einen irgendwohin, wo man gar nicht will, die machen mit einem Geschichte. Und dann nimmt der Abraham seine 318 Knechte. Und dann jagt er nach bis hinauf nach Hoba, nördlich der Stadt Damaskus, ganz oben in Syrien. Und dann fällt er über diesen Heer des Kedorlaomer her, weil er seinen Bruder herausholen muss. Was hat er in der Hand? Das war ja nicht die mutige Tat seiner 318 Knechte und Mägde, die militärisch nicht ausgebildet waren. Was er hat in der Hand, ist nichts weiter als das Vertrauen auf die Verheißungen Gottes. Das ist Glauben. Und wenn uns, Ihnen und mir, Gott einen anderen Befehl heute gibt, keinen anderen gibt er. Nur den einen. Wo ist dein Bruder? Und der Abraham hat nur einen Lot gehabt. Und ich will das jetzt nochmal so sagen, dass man sich dran ärgern kann und ärgern muss, dass einer sagt, du redest gar nichts vom großen Weltfrieden. Ich wollte gern den großen Weltfrieden schaffen, aber ich weiß, dass ich diese Welt nicht aus ihren Angeln heben kann. Nur der wiederkommende Jesus kann die aus den Angeln heben. Aber was ich kann und wo ich schuldig werde, das ist, dass ich einen Bruder habe, der mir anvertraut war, einen Menschen, schon vor Jahren, für den ich sorgen musste. Und der dann weggelaufen ist und der heute in großer Not ist. Gebunden und gekettet und der nimmer frei wird. Und wo Gott sagt, wo ist dein Bruder? Verstehst du, in unserer Welt, da machen wir so große Sozialprogramme. Und manchmal ist das mir wie ein Hohn, dass wir uns als Christen da nicht schämen, so große Töne zu machen von all dem, was in der Welt noch Neues gemacht werden kann. Und wenn man nachschaut, dann weiß man nicht mal, wie der Mann neben uns in der Wohnung heißt. Verstehst du, große Sozialprogramme und der Name des Bruders neben uns ist uns nicht mal bekannt. Wir haben ihn schon längst vergessen, für den wir das Sorgerecht hatten. Das ist doch die Geschichte, die schon am Anfang der Bibel beschrieben ist, wo der Kain sagt, soll ich meines Bruders Hüter sein? Und dann ist nur doch Spott und der Hohn, dass man sich dann für die großen Weltfragen, noch für die sozialen Fragen der Gerechtigkeit interessieren kann und die kleinen Dinge vergisst. dass da junge Menschen sich heute einsetzen für die neue Welt und nicht mal mehr fertig bringen, zu fragen, wie es ihrer Mutter und ihrem Vater geht. Das vierte Gebot vergessen, doch simplen Forderungen, was sie ihren Eltern schuldig sind, die einfachsten Verpflichtungen vergessen, der Bruderschaft um uns her. Darum geht's jetzt konkret, und ich sagte, dass ich Sie hier ärgern will, weil das Wort Gottes ein ärgerliches Wort ist. Das ist in unsere Hand gegeben. Und das ist mehr, als ein Mensch kann. Einen herausholen aus furchtbaren Verstrickungen, das kann ich nur als eine Tat des Glaubens im Aufblick auf diesen Herrn, der mich dazu bevollmächtigt. Und dann geht dieser Abraham dort hinein und er weiß, ich soll ein Segen sein. Und deshalb holt er seinen Lot heraus. Dazu sende ich Sie heute. Gott wird es Ihnen in Ihr Gewissen schreiben, für wen Sie sorgen sollen. Im Glauben sind Sie stark. Der Herr geht mit Ihnen. Sie sollen einen Menschen nicht nur beeinflussen, Sie sollen einen Menschen frei machen von schrecklichen Bindungen und ihn zurückführen in die Freiheit der Kinder Gottes. Sie sollen einen Menschen retten. Dazu sendet Sie heute der Herr Jesus. Amen. Und nun singen wir vom Lied, ich habe nun den Grund gefunden, der meinen Anker ewig hält. Da singen wir den zweiten und den dritten Vers, wir sollen nicht verloren werden und es ist das ewige Erbarmen, das alles Denken übersteigt. Wir wollen beten. Du Herr, unser Gott, du willst Menschen retten in dieser Welt. Und du siehst, wie wir unfrei geworden sind, wie Mächte uns prägen und deine gute Schöpfung, das Ebenbild, das du geschaffen hast, verzerren. Man sieht so wenig von der alten Herrlichkeit in unserem Leib, an unserem täglichen Leben und an unserer Welt. Herr, wir haben deinen Ruf gehört, dass du deine gute Schöpfung wiederherstellen willst, dass du uns das heute erleben lassen willst, dass wir freie Kinder von dir werden. Und mach du uns nun zu Boten, die hinausgehen und all die hereinholen zu dir, die leiden, die krank geworden sind, deren Leben zerstört und kaputt gegangen ist. Wir wollen das tun im Aufblick auf deine Verheißungen. Wir wissen, dass das nicht vergeblich ist in dir, weil du alle Ketten sprengen kannst. Gib du uns auch als Gemeinschaft hier in dieser Gemeinde wieder diesen weiten Blick hinaus, dass wir nicht nur bei ehrenwerten Bürgern an der Türe klingeln, sondern dass wir dort mit einer großen Liebe bleiben, wo Menschen den Mut verloren haben zum Leben, wo sie resigniert sind und ausgeflippt. Herr, weil dein Wort stärker ist und weil deine Liebe größer ist. Und gib du deiner ganzen Christenheit wieder solch einen Aufbruch der Liebe zum Bruder, eine neue Diakonie, unter jungen Menschen einen neuen Einsatz des Helfens, des Hingehens, des Opferns des eigenen Lebens, um des Bruders willen, der gerettet werden muss. Und lass uns dann auch von unserer kleinen Welt her die Aufgaben der weiten Welt sehen. Überall, wo Menschen auf uns warten. Auf die Befreiung, die wir bringen können von dir her, Herr, durch Wort und Tat. Dir sei Dank, dass du uns dazu gebrauchst. Und wir bitten dich jetzt, grüße auch all die aus unserer Gemeinde, die nicht da sein können. Die Kranken und die Alten, die Einsamen, du kennst sie. Und bei dir ist keiner vergessen. Lasst uns gemeinsam beten, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe,
wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Eine Gemeinschaft, die sich um den Bruder kümmert, die kümmert sich auch um den Bruder in der Gemeinde. Ich hoffe, dass Sie wissen, wer neben Ihnen sitzt. Und wenn Sie es nicht kennen, dann stellen Sie sich noch zum Ausgang vor. Wir singen den Vers 217, Vers 6 von der Verbundenheit der Christen umeinander. Deswegen müssen wir umeinander wissen, um teilzunehmen, wo einer in Schwierigkeiten steckt, wo einer nicht mehr weiter weiß. Wer sein Leben allein bewältigen kann, der ist noch nicht in Schwierigkeiten geraten. Wer wirklich in die Prüfung geschickt wird, der kann das nur tun, wenn eine Gemeinschaft hinter ihm steht. Wenn er anderen anrufen kann und sagen kann, bet für mich, denk auch an mich in der kommenden Woche. Praktizieren Sie das doch. Hier sind Menschen, die an Sie denken, die Sie tragen wollen als Bruder. Ja, das ist jetzt auch nett, das gehört auch zum Zusammenstehen. Es waren verschiedene Spender in der Gemeinde, die wollten den Senioren gern eine Freude machen. Und das war schon lange ein Traum von mir, dass man nicht nur einen Altenmittag hat, sondern dass man auch im Sommer eine kleine Freude anbieten kann. Deshalb können wir es nun möglich machen, einen kostenlosen Ausflug am Dienstag, 11. Juli, um eins geht es erst los, weil wir dachten, von der Kraft her ist es besser als den ganzen Tag, nach Göttelfingen in die Kropfmühle, wo wir dann miteinander Kaffee trinken und abends dann bis um 19:30 werden wir wieder hier sein. Der Ausflug ist für alle ab 60 Jahren, wer das Glück hat, dieses Alter erreicht zu haben, kostenlos, samt Kaffee. Jetzt möchte ich Sie bitten, melden Sie sich an. Es ist schlecht, wenn Sie es mir unterwegs sagen. Schreiben Sie Ihren Namen auf einen Zettel und nur drauf Ausflug und werfen Sie es in den Briefkasten oder zu Herrn Werner in den Briefkasten. Was man schwarz auf weiß besitzt, vergisst man schlecht. Deshalb schreiben Sie es bitte irgendwo hin. Wir haben keinen Zettel abgezogen, warum noch mehr Papier? Das geht dann so am besten und melden Sie sich bald an, denn die beiden Busse werden hoffentlich bald gefüllt sein. Wenn jemand sonst noch mit will, der sagt, das macht mir Freude und ich bin noch nicht 60 und so, der darf natürlich gern mit, dann darf er es eben bezahlen. Das ist nicht teuer, es kostet 7,50 die Busfahrt. Aber jetzt wäre es wichtig, sagen Sie das auch weiter, auch Menschen in Ihrer Umgebung. Vielleicht wohnt neben Ihnen jemand, der so ein bisschen zurückgezogen lebt und das nicht will, und laden Sie doch die Frau, den Mann herzlich ein, dass er damit teilnimmt. Am Donnerstag, jetzt diesen Donnerstag, ist um 19.30 Uhr Frauenabend. Frau Erika Lamprecht spricht unser Dienst in der Kirche von Ghana. Wir freuen uns mit. Unser Kirchenpfleger, der Herr Steeb, hat sich verlobt und wir wollen auch an dieser Stelle ihm herzlich gratulieren und ihm und seiner Braut alles Gute wünschen. Vor allem, dass er den Plan Gottes für sein Leben entdeckt, zusammen in einer Dienstgemeinschaft mit seiner Braut. Und nun noch ein letztes. Ich habe vorher in der Predigt gesagt, man soll nicht an die Enden der Welt starren, wenn es um den Bruder geht. Nun wird sicher einer kommen nachher und sagen, der ist so weltfern. Vergangenen Montag saßen wir den ganzen Tag in unserer Wohnung zusammen. Wir haben jetzt also geräumig Platz mit Vertretern aller südwestdeutschen evangelikalen Missionsgesellschaften. Und es hat mich beeindruckt, wie wir dort wichtige Dinge besprachen, wie Ernst Vater von Liebenzell am nächsten Tag aufgebrochen ist für 3 Wochen nach Bangladesch, wie Missionar Stumpf keine 24 Stunden später abgeflogen ist in den Jemen. Ich meine, wir Christen haben dann auch einen weiten Blick und einen weiten Horizont für die Brüder draußen. Aber nur wer die Bruderschaft in der Nähe praktiziert, der macht auch echte Bruderschaft draußen. Und deshalb möchte ich noch ein Wort zum Opfer sagen. Wir haben einen Dankbrief bekommen. Wir haben ja fast 7.000 Mark für diese Aktion Südsudan neulich überweisen können. Und da schreibt nun Bruno Herm in einem Brief, zitiert er die Schwester Ingrid Höhne: Schnell einen kurzen Gruß, um euch wissen zu lassen, dass ich eben auf meiner vorläufigen Station Akkord im Südsudan angekommen bin. Und Bruno Herm ergänzt nun: Akkord ist die 3. Station, die im Rahmen des Hilfsprogramms der evangelikalen Missionen im Südsudan eröffnet werden konnte. Während das Gebäude für die Krankenbehandlung erstellt wird, leben die Geschwister in behelfsmäßigen Hütten und Zelten. Hier findet auch die Krankenbehandlung statt. Voll Freude berichten unsere Mitarbeiter dort von der Offenheit der Bevölkerung für das Evangelium. Ein Missionar hatte eine Kassette mit biblischen Botschaften in der einheimischen Sprache mitgebracht. Peter, der Klinikhelfer, wurde damit in die umliegenden Ortschaften und Märkte geschickt. Er war ein vielbegehrter Mann. Viele drängten sich, um die Botschaften zu hören. Eine Frau wurde dadurch gläubig an den Herrn Jesus Christus. Andere, besonders Jugendliche, kamen auf die Station und hatten viele Fragen auf dem Herzen. Für sie werden jetzt regelmäßig Bibelstunden abgehalten. In Tagungen und Konferenzen sollen die einheimischen Pastoren und Evangelisten, die zum Teil aus den umliegenden Ländern zurückgekehrt sind, für die Evangelisationsarbeit geschult und ausgerüstet werden. Die erste Konferenz fand Anfang April statt. Es war ja ein 11-jähriger Bürgerkrieg im Südsudan, bei dem viele 100.000 Menschen fliehen mussten. Und nun fängt es wieder an, dass dort die Christen sich sammeln können. Durch die Hilfsaktion wird der Weg gebahnt für die Wycliffe-Bibelübersetzer, die Bibelgesellschaft und eine Traktat-Missionsgesellschaft, um Gottes Wort in die einzelnen Stammes